Heute sprechen wir über ein zentrales Thema für uns Yogalehrerinnen, nämlich die eigene Yoga-Praxis. Wie wichtig ist sie wirklich? Welchen Zweck soll sie erfüllen? Wie oft muss ich praktizieren? Und macht sie mich zu einer besseren Lehrerin? Lass uns gleich starten in dieses spannende Thema, das wir heute aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten wollen. Schön, dass du da bist bei On Teaching. Lasst uns direkt einsteigen, denn die Frage nach der eigenen Praxis und praktiziere ich eigentlich richtig oder ausreichend, treibt viele von uns um. In unseren oft bewegten und vollen Alltagen haben die meisten Lehrerinnen das Gefühl, nicht ausreichend Zeit für ihre Praxis zu haben. Und heute und hier wollen wir ein bisschen aufräumen mit Glaubenssätzen und gleichzeitig wollen wir euch auch neue Inspiration und vielleicht auch Motivation für eure Praxis geben. Ja, die allererste Frage, die ich Yoga-Lehrerinnen stelle, wenn sie nach Häufigkeit und Länge ihrer Praxis fragen, ist: Warum übst du Yoga? Und mit dieser Frage möchte ich das Gefühl von Pflicht und vor allem auch diesen Druck rausnehmen und im Idealfall dorthin führen, wo wir als Schülerin mal begonnen haben, mit der Liebe zur Praxis. Und wenn wir eine Beziehung mit uns und unserer Praxis kultivieren, wenn sie für uns wichtig ist und Bedeutung hat und wir diese Bedeutung auch kennen, dann wird es viel leichter, die Praxis auch in einen vollen Alltag zu integrieren und eben die Praxis aufrechtzuerhalten. Und hier gleich meine Frage an dich, Lea. Wie ging es dir mit der Praxis zwischen kleinem Kind, Job und, ich nenne es mal salopp, dem Wäschekorb und Hand aufs Herz? Hast du dich schlecht gefühlt zu unterrichten, obwohl du gerade wenig praktizierst?
Die große Frage, oder? Ich glaube, meine eigene Praxis musste sich so ein bisschen den Gegebenheiten meines Lebens anpassen. Ja? Also statt einer festen Routine habe ich Flexibilität gefunden tatsächlich. Und manchmal bedeutete das, nur ein paar Minuten am Tag zu praktizieren. Manchmal war es eine vollständige Asana-Praxis. Ja, jeder Tag sah so ein bisschen anders aus. Und wichtig war mir damals, dass ich den Druck, also damals, mit damals meine ich, damals, als meine kleine Tochter noch sehr klein war, jetzt mittlerweile ist sie schon ein bisschen größer, dann wird es ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, wichtig war und ist mir, dass ich diesen Druck losgelassen habe und die Praxis als eine Form der, ja, Selbstfürsorge, darüber haben wir auch schon gesprochen in einem anderen Podcast, ja, diese Selbstfürsorge, diese Verbindung zu mir selbst auch eben die Praxis da gesehen habe oder sehe. Und diese Akzeptanz hat mir geholfen, eine tiefere und auch authentischere Verbindung zu meinen Schülern zu schaffen in dem Moment. Und ich glaube, am Ende des Tages ist das ganze Leben Yoga. Ja, es kann nicht auf ein paar Minuten oder nur auf die Zeit auf der Matte limitiert werden. Und trotzdem, ja, war es manchmal auch frustrierend. Ist es manchmal auch frustrierend. Ich glaube, vor der Schwangerschaft habe ich gut und gerne auch mal 2 Stunden am Tag Asana praktiziert. Und das war mit einer Neugeborenen und einem für mich neuen Körper sozusagen einfach nicht mehr machbar. Und bis heute ist meine Asana-Praxis nicht die oder das, was es mal war. Und es ist okay. Ja, ich habe in meiner Tochter einen kleinen Guru gefunden, der mir so viel anderes gezeigt hat, wo ich so viel anderes lernen durfte und immer noch darf. Und das übersteigt alles. Und ich glaube, Yoga lehrt uns ja, im Moment präsent zu sein. Wahres Yoga findet nicht nur auf der Matte statt, sondern in jedem Augenblick unseres Lebens. Wie sieht's bei dir aus? Wie hast du es geschafft, deine eigene Praxis inmitten deines vollen Alltags unterzubringen? Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass es schwierig ist zu unterrichten, wenn du selbst kaum Zeit für die eigene Praxis hattest?
Ja, genau. Also mir ging es sehr ähnlich wie dir. Und wenn ich dir gerade so zuhöre, kam mir noch, dass das ja auch ein Geschenk ist, wenn, ich nenne es jetzt mal so, unsere Praxis so gecrashed wird. Ne? Mhm. Also diese Herausforderung, die plötzlich da ist, oder nennen wir es mal dieses auch wieder salopp Problem, weil dadurch dürfen wir wieder ganz andere Dinge lernen und ganz neue Dinge. Ich denke manchmal, wenn es so einfach wäre, jeden Tag sein Sadhana, seine Praxis zu machen, dann würden uns manche Lehrstücke vielleicht verloren gehen auf dem Weg, die aber wichtig sind für uns. Ne? Ja. Und gerade auch für uns Lehrerinnen, weil das ist ja auch die Realität von unseren Schülern und Schülerinnen. dass sie auch in einen vollen Alltag irgendwie ihre Yoga-Praxis reinquetschen wollen.
Voll.
Ja?
Mhm.
Ja, also ich finde, du hast das ganz wunderbar eigentlich schon auf den Punkt gebracht, dass es natürlich ein kleiner Struggle ist, aber dass wir lernen können, damit umzugehen. Und für mich ist es auch so, dass die Praxis von dieser Pflicht weg muss. Und du hast das Wort Selbstfürsorge genannt. Das finde ich einen super schönen Begriff, wenn wir von Praxis sprechen. Denn was wir lieben, machen wir gerne. Und was wir müssen, also wenn dieser Druck des Müssens dahinter ist, dann machen wir es vielleicht nicht ganz so gerne. Also dass man auch sein Wording rund um die Praxis schon verändert. Und natürlich ist es wichtig zu verstehen, dass Yoga auch eine spirituelle Disziplin ist, ne? Dass es unser Commitment erfordert, dass es auch eine Regelmäßigkeit erfordert. Aber vielleicht ist es einfacher, wenn wir eben aus dieser Liebe dazu oder der Selbstfürsorge dazu kommen, als uns zu sagen, oh, ich muss auf die Matte, damit ich eine bessere Lehrerin bin oder damit ich das Recht habe zu unterrichten, ja. Und nochmal, um deine Frage zu beantworten, also als junge Lehrerin war ich total Feuer und Flamme und hatte ähnlich wie du die Möglichkeit, täglich auf die Matte zu gehen. Ne? Ich habe unglaublich viele Workshops besucht. Ich hatte grundsätzlich sehr viel Zeit, die ich in das Lernen und Praktizieren investieren konnte. Und dann kam eben ein Kind und dann kamen mehr Jobs und dann fing ich damals auch schon an zu reisen mit Workshops und Retreats. Und dann wurde es immer schwieriger. Und ich glaube, die Tendenz von vielen von uns Lehrerinnen ist, dadurch, dass wir immer in dieser Fürsorge für andere sind, dass wir uns oft ganz hinten anstellen.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Kasus Knaxus, ja, wo wir aufpassen müssen. Und ich glaube, du hattest das auch mal gesagt bei diesem Selbstfürsorge-Podcast und Thema, dass das wie im Flugzeug ist mit dieser Maske. Also man muss halt nun mal erst sich selbst nähren, damit man dann wieder adäquat für andere da sein kann. Das Bild ist mir ganz gut hängen geblieben, ja. Genau, und zuallererst musste ich auch diesen Glaubenssatz loslassen, dass ich nur dann eine gute Lehrerin bin, wenn ich ganz viel Zeit auf der Matte verbringe.
Mhm.
Und heutzutage würde ich sagen, das ist einfach Bullshit. Das ist einfach nicht wahr. Also die tatsächliche Zeit auf der Matte wird es nicht richten, ob du gut oder erfolgreich oder eben adäquat für deine Schülerin da sein kannst. Natürlich finde ich es als sehr wichtig, dass wir einen Erfahrungsschatz aufbauen, ne? Und einen Erfahrungsschatz bauen wir auf über regelmäßige Praxis. Doch muss das eben nicht immer über diese vielen Stunden auf der Matte passieren. Und was mir mittlerweile am wichtigsten ist, ist zu schauen, wie komme ich ganz schnell in eine, nennen wir es Verbindung. Ja? Oder wir hatten auch schon mal diesen Begriff von einem Kanal genannt, ja, dass wir wie so ein Channel sind oder so ein Instrument sozusagen im Service der Praxis. Und ich frage mich, wie kann ich schnell in diese Verbindung, wie kriege ich quasi schnell meine Finger in die Shakti-Steckdose? Und da reicht es eben manchmal, ein bestimmtes oder kurzes Pranayama zu üben, eine Meditationseinheit, vielleicht nur 20 Minuten, eine halbe Stunde auf der Matte, also diese kurzen Einheiten. Und du hattest das auch schon gesagt, letztendlich findet Yoga halt in jedem Augenblick unseres Lebens statt.
Ja.
Und auch das ist eine Praxis. Und wenn wir mit dieser Einstellung durch den Alltag gehen, dass jeder Moment Praxis ist, werden wir zumindest jetzt über Asana oder Alignment hinaus unglaublich viel mitbringen können für unsere Schüler.
Ja, absolut.
Und ich glaube, dass ich heute noch profitiere von der Asana-Erfahrung, die ich auch vor 10 oder 15 Jahren gemacht
habe.
Das denke
ich auch immer. Ja, das saugt man immer noch.
Ja, und es ist wie so Fahrradfahren, ne? Also man weiß, wie man in komplizierte Stellung hineinkommt. Ich weiß, wie ich in fortgeschrittene Stellung hineinführe, auch wenn ich sie jetzt selber vielleicht nicht mehr so gracefully ausfüllen kann wie früher, ja. Oder wenn das Bein nicht ganz so hoch kommt wie früher oder, ja. Oder die Öffnung der Rückbeuge nicht mehr so intensiv ist. Aber ich weiß ganz genau, worauf es ankommt. Und
der
vielleicht,
Körper erinnert sich, oder? Diese Muscle-Memory,
genau.
Ja.
Ja, naja, und wir haben auch gelernt zu sehen über die vielen Jahre. Ne? Also wir sehen auch, was braucht ein Schüler, eine Schülerin, um sie dorthin zu bringen.
Das stimmt, ja, absolut.
Ja, okay, wo waren wir? Genau, vielleicht das noch abschließend, um meine Gedanken etwas zu sortieren. Ne? Dass es wichtig ist, dass wir uns im Klaren darüber werden, wozu die Praxis uns dienen darf oder soll. Ja, und dass wir das eben adäquat an die Möglichkeiten anpassen, die unser Leben uns halt gerade bietet. Und es gibt halt solche und solche Lebensphasen. Ne, wie du schon sagtest, jetzt ist deine Tochter ein bisschen älter, da öffnen sich neue Räume. Und mein Sohn ist noch ein bisschen älter und jetzt habe ich plötzlich wieder viel, viel mehr Räume, als es früher jemals der Fall war.
Mm. Ja. Ja, ich glaube, die Praxis sollte uns nähren. Ja, sie sollte uns unterstützen. Sie sollte uns nicht belasten. Und wenn wir uns selbst diese Freundlichkeit entgegenbringen, können wir das auch in unseren Unterricht integrieren und eben unseren Schülern vermitteln und ihnen auch die Erlaubnis geben, freundlich mit sich selbst zu sein, oder? Und es ist wichtig, dass wir als Lehrerinnen authentisch sind und unsere eigenen Herausforderungen auch annehmen. Und das macht uns nicht weniger kompetent, sondern vielleicht so ein bisschen zugänglicher, menschlicher. Mhm. Ich denke auch, dass die eigene Praxis eine Form der Selbstreflexion und des persönlichen Wachstums ist. Ja, sie hilft uns, uns immer wieder mit den Prinzipien des Yoga zu verbinden und diese in unser tägliches Leben zu integrieren. Was denkst du, welchen Zweck soll die eigene Praxis für Yoga-Lehrerinnen erfüllen?
Ja, ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Schwerpunkte, je nachdem, für was man sich als Yoga-Lehrerin auch so verschrieben hat. Ne? Also ist man sehr stark ausrichtungsbasiert, physisch unterwegs, ist einem das sehr, sehr wichtig, eine sehr fortgeschrittene Praxis zu haben und anzuleiten. Ich glaube, dann braucht es mehr Disziplin tatsächlich in der Asana-Praxis auf der Matte. Mhm. Ja? Oder ist man eine Lehrerin, die sagt, nein, ich habe einen anderen Schwerpunkt, ja? Also ich merke auch so, klingt ein bisschen komisch, aber so mit dem Alter ist es mir viel wichtiger, dass ich die Menschen in so eine innere Verbindung und ein Bewusstsein führe, als dass es mir wichtig ist, dass die da im Handstand stehen. Ja. Und vor 20 Jahren hat mir aber diese sehr fordernde physische Praxis so viel Freude gemacht, dass das natürlich auch viel mehr Schwerpunkt in meinem Unterricht war. Also ich glaube, dass es immer wichtig ist, dass wir das praktizieren, was wir auch weitergeben wollen, was wir unterrichten. Ja. Und wie du schon sagtest, wir können ja auch nur authentisch das weitergeben, wo wir so ganz selber drin verankert und zu Hause sind. Ja. Also ich denke, wichtig ist einfach, egal auf welche Praxis wir uns fokussieren, dass die Praxis irgendwann zu einem Bedürfnis wird. Mhm. Ja. Nicht mehr zu einem Muss, sondern wirklich einem Bedürfnis. Und dann finden wir immer Zeit dafür. Stimmt. Und wir können uns eigentlich nur fragen, warum ist es nicht zum Bedürfnis geworden? Oder was hindert mich daran? Oder was mag ich an meiner Praxis vielleicht gerade nicht? Oder mache ich mir zu viel Druck, um genau herauszufinden, was steht mir da eigentlich im Weg? Und was ich auch glaube, ist, dass wir, weil die Außenwelt so dominant ist, weil unser Verstand so dominant ist, dass wir ganz oft aus dieser Ebene unsere Praxis planen. Ja, ich nenne es jetzt mal die Ebene der Optimierung, wo wir, wie gesagt, so einen verstandesmäßigen Plan haben. Und ich finde es viel, viel wichtiger, dass wir das wieder auf die Ebene des Herzens zurückbringen.
Mm, voll schön.
Ja, auf dieses, was möchte mein Herz und in welcher Praxis fühlt sie sich wohl und wie können wir in diese innere Intelligenz des Herzens hineinfinden über die Praxis und so weiter. Ja. Und ich glaube, dass dann die Praxis zu dieser Quelle und sie zu dieser Ressource wird, eben nicht nur für deinen Unterricht, sondern auch fürs Leben grundsätzlich, ja, wenn wir uns erlauben, dass sie etwas tiefer fällt.
Wow, wie schön du das gesagt hast. Voll schön. Ja, ich glaube auch, dass die Praxis mehreren Zwecken dient. Ja, erstens hilft sie uns, unsere eigene körperliche und geistige Gesundheit zu pflegen. Aber zweitens ermöglicht sie es uns auch, unsere eigene Yoga-Reise fortzusetzen. Ja, uns weiterhin mit Wachstum zu beschäftigen, weiter zu lernen und. Dann gibt sie uns auch die Möglichkeit, neue Techniken und Ansätze auszuprobieren. Ja, zu testen, zu fühlen, eben wieder dieses Füllen unseres Tops, von dem wir dann später wieder schöpfen können. Eigentlich ist es so ein ongoing process, ja? Ja, bevor wir es eben an unsere Schüler vermitteln. Ja, das soll es ja eben sein, dass wir das erst durchdringen, erleben, fühlen, bevor wir es dann weitergeben. Oder ich glaube, wir geben es auch auf eine andere Art weiter. Ja, du hast von dieser Verstandesebene gesprochen. Es ist was ganz anderes, wenn wir daraus unterrichten, als wenn wir von einem Ort unterrichten, der tiefer geht als der Verstand. Ja. Und schließlich erinnert uns das Ganze daran, warum wir Yoga lieben, wie du das schon gesagt hast, warum wir es lehren, warum wir es lehren wollen auch. Ja, und ich glaube, ein weiterer Aspekt ist die Balance zwischen Selbstdisziplin und Selbstliebe. Ja, und wie schaffen wir es, diese Balance zu halten? Was meinst du dazu?
Ja, ich glaube, ganz am Schluss ist die Selbstdisziplin ein Ausdruck der Selbstliebe. Hm. Ja, also klingt jetzt so ein bisschen paradox, ne? Aber ich glaube, durch entsprechendes Handeln und Engagement wirst du dein Leben und deine Praxis eben so gestalten, dass sie dir und deinem Unterricht dient. Ja, also das ist die Fürsorge wieder, das ist diese, diese Liebe. Und wenn wir vielleicht auch mal so in Begriffen und Fachjargon des Yoga sprechen wollen, dann gilt es, dass wir unserem Dharma entsprechend leben. Ne? Und Dharma ist auch ein Weg des Handelns. Also es geht hier um das in Anführungsstrichen richtige Handeln, und damit ist eben das Handeln gemeint, das deiner Wahrheit entspricht und deiner individuellen Aufgabe in diesem Leben entspricht. Und Dharma fordert uns schon auf, dass wir eben handeln, dass wir was tun, ja, also dass wir uns engagieren ins Leben. Das ist eine ganz klare Aufforderung an uns, auch unsere Talente zu teilen. Und das ist eine Form, wenn wir so wollen, von Selbstdisziplin, ne? Dass wir uns bemühen, uns immer wieder am Dharma auszurichten. Aber was daraus entsteht, ist halt eigentlich diese Liebe für das Selbst. Oder vielleicht andersrum, aus der Liebe des Selbst gehen wir diesen Weg des Dharma. Ja, also ich glaube, dass diese beiden Begriffe super, super eng miteinander verknüpft sind. Und vielleicht stolpern wir auch immer nur über dieses deutsche Wort Disziplin, weil das klingt halt so ein bisschen spröde. Es klingt so ein bisschen nach Pflichterfüllung, oder?
Ja, das stimmt. Papas klingt schöner.
Wie siehst du das, Lea? Wie jonglierst du denn mit diesen beiden Begriffen in deinem Leben?
Ich finde es voll schön, was du heute uns da alles mitgibst. Ja, ich glaube auch, dass es beide Wege. Es geht in die eine und es geht auch in die andere Richtung. Ich finde, das hast du ganz schön zusammen. Es gibt gar nicht mehr viel zu sagen. Ja, ich glaube, für mich bedeutet Selbstdisziplin, dass ich mir auch die Zeit für meine Praxis nehme, auch dann, wenn es nicht immer passt oder auch dann, wenn es manchmal schwierig ist. Und ich glaube, wie du am Anfang gesagt hast, dass da eben diese Nuggets liegen. Ja, da liegen die Learnings. Eben nicht nur zu praktizieren, wenn es einfach ist, wenn der Weg schon geebnet ist, wenn es einfach Regenbogen und Sonnenblumen und du weißt, was ich meine, sondern eben auch dann, wenn es so ein bisschen grantig, in der Schweiz sagen wir grantig, oder eben so ein bisschen zäh ist, wie du gesagt hast. Ja. Aber es bedeutet auch, dass ich auf meinen Körper und meine Bedürfnisse höre und auch hören darf und hören soll und mir selbst eben erlaube, auch Pausen zu machen. Und das ist für mich dieses riesige Learning, in letzter Zeit vor allem. Ja, ich darf Pausen machen, ich darf mir diese Auszeiten auch nehmen. Und Selbstliebe bedeutet, mich selbst nicht zu verurteilen, wenn ich nicht jeden Tag 2 Stunden auf der Matte bin. Ja? Es geht darum, mir selbst eben mit Freundlichkeit und Mitgefühl zu begegnen. Und ich glaube, indem wir authentisch und ehrlich über unsere eigenen Erfahrungen sprechen, schaffen wir eben auch diese Verbindung zu unseren Schülern und ermutigen sie dann auch, ebenfalls eine liebevolle Praxis zu entwickeln. Ich glaube, das passt ganz schön, die liebevolle Praxis. Es soll liebevoll sein, aber es ist eben auch trotzdem eine Praxis. Ja. Es braucht beides.
Ja, und ich muss gestehen, wenn ich so zurückgucke auf die letzten Jahre, und du hattest das ja gerade gesagt, es gibt diese Momente, wo es uns schwerfällt, auf die Matte zu gehen. Ne? Es gibt diese Momente, wo es irgendwie zäh ist oder wo man müde ist. Oder also mir hat es schon immer total geholfen, mich dann auch an die Hand nehmen zu lassen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ne? Aber dass ich sage, okay, ich nutze eine Weiterbildung, die gibt mir eine Struktur und eine Unterstützung und einen Raum des Supports für die Praxis. Oder ich gehe einmal die Woche in eine Klasse irgendwo hin, die mir viel bedeutet. Ja, also ich glaube, es ist manchmal sehr, sehr schwer, und da würde ich mich bis heute einschließen, sehr, sehr schwer, das immer quasi alles alleine für sich zu konzipieren und zu gestalten. Und ich liebe das immer noch, auch so einen Rahmen zu bekommen von bestimmten Programmen, Kursen oder Weiterbildung. Ja, und das ist ja auch, glaube ich, der Grund, Lea, warum wir immer wieder versuchen, auch solche Programme aufzubauen. Ne? Ja. Warum wir sagen so, hey, ja, wir wollen euch das auch vermitteln, weil es uns eben so viel geholfen hat in unserer Zeit. Und sind es jetzt wirklich Weiterbildung oder vielleicht einfach nur Programme, die die eigene Praxis unterstützen? Aber das war so meine Hauptintention damals, warum ich The Source ins Leben gerufen habe, ne? Warum ich diese kleine, feine Online-Plattform ins Leben gerufen habe, weil ich einfach sehr vielseitige und unterschiedliche Praxis offerieren wollte, wo man quasi nur draufklicken muss und sagt, okay, diese halbe Stunde ist es jetzt. Ja? Und das eben im Idealfall auch für jeden, jeden Zustand, mit dem man so in die Praxis geht. Ja? Und da ich das eben so genieße, finde ich, hat es einen totalen, totalen Wert. Nutzt du sowas auch noch für dich?
Machst ja, ich nutze The Source. Ich bin ja auch Mitglied bei The Source. Und ich muss sagen, ich schätze das so sehr, auch diese Live-Termine, die du anbietest. Weißt du, wo man, wie wenn man in eine Klasse gehen kann? Man hat diesen Termin und den pflanzt man sich in seinen Terminkalender und da praktiziert man. Und klar ist man zu Hause und klar ist man vor einem Bildschirm, aber es fühlt sich nicht so an, weißt du? Man fühlt diese Verbindung und man sieht, da sind so viele andere Menschen in diesem Raum und man praktiziert gemeinsam. Und ich liebe das. Ich liebe das. Die sind alle bei mir in meinem Kalender eingetragen. Und du hast ja, ja bei The Source auch diese wunderbaren Termine, wo wir Yoga-Lehrerinnen auch unter uns sein dürfen, wo wir über Themen diskutieren dürfen, wo wir diesen geschützten Rahmen haben, diesen geschützten Raum. Und ich schätze das extrem.
Ja, es ist halt wichtig, dass wir uns auch nicht so alleine fühlen als Lehrerin. Ne? Also wie zum Beispiel mit so einem Thema jetzt. Das ist ja ein sensibles Thema, das wir hier gerade besprochen haben. Und nicht jede Yoga-Lehrerin ist so offen und sagt so, ja, es fällt mir schwer, ich praktiziere zu wenig. Und ich finde, wenn wir uns halt zusammentun und Seite an Seite stehen, dann wird es einfacher, über diese Dinge zu diskutieren und sich Inspiration zu holen. Deswegen, wie gesagt, machen wir auch diesen Podcast, weil wir uns ganz nackig machen quasi und auch über unsere eigenen Herausforderungen und Schwierigkeiten auf dem Weg sprechen und dir und euch da draußen sagen wollen, dass ihr nicht alleine seid damit und dass es Möglichkeiten gibt, sich zusammenzutun. Ja, also das Angebot steht immer noch für alle On-Teaching-Hörerinnen, dass es einen Gutschein für einen Freimonat bei The Source gibt, eben weil wir jede unterstützen wollen und weil wir diese Qualität der Praxis hochhalten wollen und die Praxis als diese so wichtige Ressource und wie du so schön gesagt hast, für die Selbstfürsorge natürlich, aber dann eben auch als verlässliche Quelle für unseren Unterricht, damit wir uns sicher und stabil fühlen in unserem Yoga-Lehrerinnen-Dasein.
Geht alle zu The Source. Wir verlinken euch das alles, oder?
Danke, unter dem Podcast. Ja, danke dir.
Ja, also wir hoffen, dass diese Folge dir oder euch geholfen hat, ein tieferes Verständnis für die Bedeutung der eigenen Praxis als Yoga-Lehrer und Yoga-Lehrerinnen zu entwickeln. Und denk daran, dass deine Praxis ein Akt der Selbstfürsorge ist und dass sie dir helfen kann, ein besserer Lehrer, eine bessere Lehrerin, eine Mentorin, ein Mensch zu sein. Und wie immer freuen wir uns über Feedback. Ja, teil super gerne diese Folge in deiner Community und tagge uns. Ja, du findest uns auf Instagram unter On Teaching Podcast, oder? Ja, genau. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören hier bei On Teaching.